Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ute Bremer-Kantak reist seit über 20 Jahren zu Sai Baba. Und in den letzten Jahren kommt sie auch mit Gruppen und unter den Teilnehmern sind immer einige, die noch nie hier in Prashanti waren und die auch fast nichts über Sai Baba wissen. Was erzählt man ihnen, die volle Erwartung hierher kommen? Für Ute Bremer kein Problem, sie steckt voller Geschichten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Yivarechecha Adonai Yishmerecha Ya'er Adonai Panav Elecha Vichonecha Yisa Adonai Panav Elecha V'yaseh Lecha Shalom.
Liebe Ute Bremer, wie schon gerade erwähnt, kommst du seit über 20 Jahren hierher zu Sai Baba. Wie begann das damals? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das kann mich noch sehr genau erinnern. Das war am 25. August 1994.
Präzise Antwort.
Ja, weil mir ging es damals ganz, ganz furchtbar schlecht. Ich bin Mensch, habe immer funktioniert und ich wusste, so will ich nicht mehr weiterleben. Also ich hatte wirklich auch Gedanken, von dieser Erde zu gehen, also obwohl ich eigentlich sehr erfolgreiche Geschäftsfrau war, aber ich habe einfach immer funktioniert. Und dann hat eine Therapeutin zu mir gesagt, geh doch mal zum Astrologen, da kommt einer, der ist auf dem Weg nach Afrika, der ist sehr gut und das war damals ganz viel Geld, 400 D-Mark noch. Und da hat er eine sehr gute astrologische Beratung gemacht und dann hat er ganz zum Schluss gesagt, ich weiß gar nicht, warum du dich sorgst, du wirst nach Indien gehen. Ich weiß noch, ich habe abends im Bett gelegen und habe gedacht, der ist bekloppt, nach Indien. Indien hat mich überhaupt nicht interessiert. Also indische Gurus, die ganze indische Sache war überhaupt nicht interessant. Und am nächsten Tag bin ich zu meinem Laden, ich hatte zwei Läden gefahren. Ich hatte ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Angestellten und die haben mich gefragt, und wie war es beim Astrologen? Gut, aber er wird mich jetzt bald los, weil ich nach Indien gehe, habe ich aber aus Spaß gesagt. Und da sagt die eine, nach Indien, da kenne ich eine, die fährt da jedes Jahr hin. Soll ich die mal anrufen? Ja, ich gedacht, ruf sie mal an. Und dann hat sie telefoniert und dann hat sie mir einen Hörer gegeben, war eine junge Frau. Hallo, ich bin Beate, ja, und hat dann gleich losgelegt. Und auf einmal sagt sie, ach, weißt du, am Telefon ist es nicht so gut. Ich komme mal im Laden vorbei. Und ungefähr zwei Stunden später ging die Tür auf und da kam eine junge Frau rein. Und ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der so gestrahlt hat. Und er sagt, ja, ich fliege am 10. Oktober zu Sai Baba. Dann habe ich gesagt, zu welchem Alibaba wärst du? Hat sie gesagt, nee, zu Sai Baba. Dann habe ich gesagt, und was machst du da? Ja, da ist ein Ashram. Habe ich gesagt, und was ist ein Ashram? Ja, sagt sie, so ein bisschen ähnlich wie ein Kloster. Und dann erzählt sie und so. Und dann war ich schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich gesagt, und was muss ich machen? Muss ich mich impfen lassen? Dann sagt sie, impfen, wenn du zum lieben Gott fährst? Dann habe ich gedacht, die hat ja einen an der Klatsche. Zum lieben Gott, oh nein. Und da hat sie so weiter erzählt, sagt sie, ja, wir treffen uns noch ein paar Mal, wenn du mitfahren willst. Aber ich sehe schon, das ist alles ein bisschen viel für dich. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, lest es mal und dann kannst du mich ja anrufen, wenn du Lust hast, mitzufahren. Ja, ich habe das Buch genommen, habe es gar nicht angeschaut, habe es in meine Tasche getan. Wie ich nach Hause gekommen bin abends, habe ich schon im Bett gelegen und da ist mir dieses Buch eingefallen. Und dann bin ich in meine Tasche gegangen und dann habe ich gelesen, Ziel aller Reisen.
Phyllis Christel.
Ja, Phyllis Christel. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich weiß heute noch nicht, was da geschehen ist. Ich habe die ganze Nacht gelesen, morgens ist die Sonne schon aufgegangen Da war ich fertig mit dem Buch und wusste, zu diesem Sai Baba will ich hin. Und dann habe ich meine Therapeutin angerufen und hat sie gesagt, wunderbar, das einzigste Weg am Leben zu bleiben, ist, sich mal rauszunehmen. Dann habe ich meine Angestellten angerufen und habe gesagt, Leute, ich fliege nach Indien mit, aber nicht nur 14 Tage wie Beate, ich bleibe 8 Wochen. Macht einen Plan, weil die 2 Läden, ihr müsst ja gucken, und ruft mich heute Mittag an, ob das möglich ist. Und nachmittags um 3 klingelt das Telefon, haben die gesagt, wir haben alles erledigt, du kannst fahren, die waren so goldig. Dann habe ich es meinem Mann gesagt, der hat mich für bekloppt erklärt, ne? Aber es war mir egal. Ich wusste, ich will dahin. Ich weiß gar nicht warum. Heute noch nicht. Es war, als wenn eine fremde Macht sagt, jetzt ist Schluss. Und dann vom 25. August bis zum 10. Oktober, wie ich geflogen bin, sind Dinge in meinem Leben passiert. Ich habe mein gesamtes altes Leben aufgelöst. Ich habe meine 2 Läden für ein Apfel und Ei an meine Angestellten verkauft. Und dann ist ja noch die Pest damals hier in Indien gewesen. Jeder hat gesagt, bist du denn bekloppt? Du kannst nach Indien fahren. Und ich wusste, ich fahre dahin. Seitdem, er sagt mir, ich soll nicht kommen oder der Flugverkehr ist eingestellt. Und so bin ich am 10. Oktober nach Indien geflogen. Und ich habe am ganzen Flug gedacht, endlich bist du frei. Und wie ich in Bombay ankam, da war es, als wenn ich nach Hause komme. Da war er ja damals in Whitefield. Da saß ich da wie ein Kind vom Weihnachtsbaum. Ich weiß es noch genau. Ich konnte ja kaum auf der Erde sitzen. Das war also für mich so schwer. Und damals war es noch ein bisschen schwieriger als heute. Durfte man keine Füße ausstrecken, da musste man sitzen. Ja, und dann ist das einfach Unfassbare geschehen. Meine Gruppe, wir waren ja eine Gruppe, war am 3. Tag das erste Interview bei Swami. Und wie wir gegangen sind, hat er uns kein Interview-Buddy gegeben, sondern hat gesagt, I see you tomorrow. Aber was immer tomorrow in Indien bedeutet. Also am nächsten Tag bekamen wir kein Interview. Beate, die mich dahin gebracht, die war ganz sauer. Ist genau wie mein Vater, hat sie gesagt. Und dann hat sie ihm einen Brief geschrieben. Den hat sie mir gezeigt. Da habe ich gesagt, Beate, du kannst doch Baba nicht so einen Brief schreiben. Doch! Und am 3. Tag kein Interview. Aber am 4. Tag haben wir eins gekriegt. Und so witzig war, die hat ja den Brief zerrissen. Aber Swami wusste, dass er ihn geschrieben hat. Hat er im Interview gesagt, er wüsste, was sie für furchtbare Briefe schreibt. Sie würde immer feiten mit ihm, mit ihrem Mann, mit ihren Kindern. Ja, und dann ist er auf mich zugegangen, hat mich angeschaut. Und dann hat er gesagt, you can take it para namaskar. Weil ich wusste ja damals gar nicht, was für eine Bedeutung das hatte. Durfte ich seine Füße berühren und dann hat er mich gesegnet und dann hat er mir einen Ring materialisiert mit 3 Diamanten. Und diese Begegnung hat mein ganzes Leben verändert. Das war eine totale Gotteserfahrung. Das war die Erfahrung, dass Gott mich liebt. Mit all meinen Fehlern, all meinen Schwächen. Einfach, weil ich bin. Wenn ich das jetzt erzähle, ist es genauso wie in dem Moment, wo es geschehen ist. Und 14 Tage später hatten wir ein 3. Interview. Ja, und dann sind halt so viele Dinge geschehen. Ich bin ja auch ein überaus realer Mensch, obwohl ich ja viele Zugänge habe, wo ich damals überhaupt nicht dran geglaubt habe, sondern eigentlich hier lernen durfte, dass das, was kommt, dass das real ist. Ich weiß, ich habe im Chat gewohnt, 7 Wochen mit 257 Frauen. Ich habe da auch eine Frau kennengelernt in Whitefield. Wir hatten uns dann zusammengetan, hatten so ein Altar in der Mitte gemacht und dann, wie das halt war, abgeteilt mit Tüchern und so. Und ich lag manchmal auf meiner Liege und dachte, hier bist du nur glücklich. Zu Hause hast du eine große 5-Zimmer-Wohnung und warst so unglücklich. Und im Chat zu leben, das bedeutet ja nun wirklich, sich zu reduzieren, ne? 10 Duschen, davon waren mindestens immer 3 kaputt, 10 Klos. Ah. Und dann die Leute, dann zum Beispiel jede Nacht um 2 hat ein Wecker geklingelt, bis wir dann mal dahinter kommen. Dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, warum lässt du denn, das war eine Deutsche, warum lässt du denn nachts um 2 einen Wecker klingeln? Ja, das ist doch die Zeit, wo ich zu Hause immer meditiere. Habe ich gesagt, ja und, dann kannst du einen ganzen Chat aufwecken, entweder wachst du auf, wenn du meditierst, oder du lässt es. Naja, und all die Befindlichkeiten.
Kannst du vielleicht noch etwas von den Interviews erzählen, wenn du 3 hattest, was da?
Ja, das erste, da war ich ja wie, ich konnte es überhaupt nicht fassen, weil ich weiß von ganz vielen Menschen, die jahrelang kommen und nie ein Interview hatten. Ne? Und das zweite, ja, da war eine indische Familie und die haben Swami gefragt, sie hatten so Sorge wegen ihrem Sohn. Er ist in Amerika, ist verheiratet dort und sie haben halt so Angst, dass er von seinem Glauben abfällt. Und dann hat er gesagt, sie bräuchten sich keine Sorgen machen. Aber es wäre halt immer ein bisschen schwierig. Die westlichen Menschen würden ganz anders aufwachsen wie die indischen Menschen. Die indischen Menschen haben noch einen viel näheren Bezug zum Göttlichen. Das ist Teil ihres Lebens und viele westliche Menschen müssen erst wieder den Weg dorthin finden. Was mich damals auch beeindruckt hat, das war, dass Swami gesagt hat, ihr Westler kommt hierher und macht eine ayurvedische Behandlung und redet von Ayurveda, aber Ayurveda ist eine Lebensphilosophie. Das muss man leben. Das nützt nichts, wenn man da nur ab und zu mal eine ayurvedische Behandlung macht, sondern eigentlich ist es eine ganz alte Wissenschaft, die gelebt werden will. Und dann das andere war, diese eine Frau im Interview, Swami hat ja gefragt, Merit. Und dann hat sie gesagt, no Swami, aber ich möchte gerne einen Mann haben, ich will in einer Ehe glücklich sein. Und Swami geguckt, ich sage es jetzt auf Deutsch, hat gesagt, weißt du eigentlich, was Ehe ist? 43 Stunden, 45 Minuten Stress and 15 Minutes Happiness. Aber heute weiß ich, wenn wir 15 Minuten Happiness am Tag haben, sind wir schon gesegnet.
Auch bei Barbara hat der Tag nur 24 Stunden. Also 23 Stunden.
So, ja. Und dann, ich bin ja dann nicht nur 8 Wochen geblieben, sondern ich bin 5 Monate geblieben. Weil eines Nachts ist mir mein Engel im Traum erschienen und hat gesagt, bleibe bis zum 3. März und beginne dein 48. Lebensjahr als Neugeburt. Und da habe ich gesagt, oh Gott, ich kann doch nicht 5 Monate hier bleiben. Ich habe noch eine Tochter zu Hause, aber die war ja auch bei meinen Eltern. Und dann bin ich geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Die Reise zu ihm war die Reise zu mir selbst. Ich habe dann 4 Monate im Ashram gewohnt und zum Schluss wollte ich einfach mal auch für mich alleine sein. Und da hatte ich so ein kleines Zimmer in der Chitravati Road. Und am letzten Abend habe ich dann so meine Sachen gepackt, bevor ich nochmal zum letzten Darshan abends gegangen bin und wollte auch nochmal in den Tempel zur Abendmeditation. Und dann habe ich sein Bild, was ich heute noch am meisten liebe, runtergenommen von der Wand und habe dann so mit ihm kommuniziert. Ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt werden wird. Und so ganz viele Fragen. Und am nächsten Morgen treffe ich am Ganesha Gate die Kyra und die sagte zu mir, du, ich habe eine Botschaft von Swami für dich. Dann habe ich schon gedacht, oh nein, nicht schon wieder. Naja gut, wir haben zusammen angeleint und haben dann auch zusammen gesessen. Und dann ist etwas so Unfassbares geschehen. Sie hat auf jede der Fragen, die ich auf seinem Bild gestellt habe, mir eine Antwort gegeben. Und dann hat sie gesagt, und dann wird Swami dich ein Stück als Adler auf deinem Weg im Flugzeug begleiten. Dann habe ich gesagt, naja, also damals war das für mich alles Adler, Baba, Flug begleiten. Und zu meiner Freundin Kamala habe ich dann beim Abschied gesagt, naja, heute Mittag habt ihr leider keinen Darshan. Das war aus Spaß, weil Swami fliegt ein Stück mit. Na gut, ich bin dann nach Bangalore gefahren und dann sind wir gestartet. Und seit Swami mal gesagt hat, wie damals das Flugzeug hier in Bangalore abgestürzt ist, wenn nur einer das Gayatri gebetet hätte, wäre das Flugzeug nicht abgestürzt. Und seit dieser Zeit bete ich, egal wohin ich auf der Welt fliege, nicht nur nach Indien, bete ich bei Start und bei der Landung des Gayatri-Mantra. Das ist sowieso das, was mich ganz stark begleitet. Und wir sind aufgestiegen, auf einmal, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, schüttelt der eine mich da am Arm, sagt, guck doch mal da draußen, da fliegt ein Adler. Habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Alle Leute haben geguckt, Adler, die im Flugzeug fliegen, das gibt's nicht. Und meine Freundin Kamala, nach 14 Tagen kam ein Brief, da hat sie geschrieben, ja, wir hatten wirklich keinen Darshan, weil Baba war nicht da. Na gut, der war manchmal nicht da, aber das war wirklich so witzig. Ja, und dann kam ich nach Hause. Ja, und das war erstmal ja, wie so ein Kulturschock. Und dann ist etwas passiert, was wirklich, ich bin nachts um 2 aufgeweckt worden, bin aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe geschrieben. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen, bin arbeiten gegangen, ich bin nach Hause gekommen, habe gedacht, da habe ich doch heute Nacht was aufgeschrieben und das war alles von Swami. Aber ich habe nicht so dran geglaubt, weil er ja sagt, er spricht durch niemanden und ich wollte ja nichts Falsches tun, weil es war mir so wichtig. Aber ich habe in meinen Meditationskreisen das immer vorgelesen und alle, die Baba kennen, haben gesagt, das ist seine Energie. Aber bevor das Buch, wo ich das wirklich nach außen bringen wollte, bin ich nochmal nach Indien gefahren im Oktober. Und dann hat die das deutsche Treffen geleitet, hat die Sabina gesagt, gib ihm doch einen Brief ab. Also er hat den Brief genommen. Dann bin ich nach Kodaikanal gefahren, da hat er das Manuskript gesegnet. Und ja, dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich zum Palmblattleser auch noch gegangen. Und der hat zu mir gesagt, das fand mich ja auch was ganz Beeindruckendes war, der hat in diesem Gespräch gesagt, du wirst ein Buch schreiben mit 2 Frauen. Und 2 Frauen haben es letztens mit mir geschrieben. Ach so, und jetzt muss ich einfach so sagen, am letzten Abend in diesem Abenddarshan, also nicht in dem Abenddarshan, in der Meditationhall, ne, im Tempel, sitze ich da und du weißt ja, das ist ja nur ein Gong und war Ruhe. Plötzlich höre ich eine Stimme ganz laut, ich habe mich nur umgedreht, sage, wer spricht denn hier? Habe keine Angst, mein Kind, ich beschütze dich. Om Sai Ram. Und plötzlich wusste ich, das war Swamis Stimme auf Deutsch. Und das war, als wenn was von mir abfällt. Ich hatte überhaupt keine Angst mehr und das ist bis heute geblieben. Bis heute ist dieses, habe keine Angst, mein Kind, ich beschütze dich, so Teil meines Lebens. Und ja, und dann bin ich komme ja seit 20 Jahren hierher. Ich war manchmal sogar 2-mal hier im Jahr. Und habe so viele Erfahrungen gemacht hier. Und
erzähl doch noch ein paar Erfahrungen mit Baba, innerliche oder äußerliche oder Träume.
Ja,
oder
das wollte ich, das ist, ich träume eigentlich nicht so viel, aber es gibt einen Traum, den hatte ich damals ganz am Anfang, wie ich hier in Puttaparthi war. Und da war das ja alles noch anders wie heute, da gab es noch keinen Shop, kein Einkaufszentrum, sondern vorne waren ja die ganzen Stände, ne, wo man dann einkaufen konnte. Und dann im Traum saß ich da, wo das Eis gibt.
Mango-Eis?
Ja, genau. Und dann habe ich im Traum gesehen, wie Swami zu seinem Haus geht. Ganz viele Leute sind hinter ihm hergelaufen. Und er hat sich ins Auto gesetzt und ist fortgefahren. Und ich wollte ihm auch hinterherlaufen, aber da war plötzlich alles so neblig. War richtiger Nebel. Und dann bin ich aber trotzdem losgelaufen. Und dann sind mir alle Leute begegnet und haben gesagt, mach doch dein Licht an, mach doch dein Licht an. Dann habe ich gesagt, wieso soll ich denn mein Licht anmachen? Ich bin doch gar kein Auto und kein Fahrrad. Doch, mach dein Licht an. Und dann war der Traum so ein Schnitt. Und dann landen wir in der Darshan-Halle und Swami wollte eine Rede halten. Da haben wir uns überlegt, ja, der ist doch so klein, da müssen wir doch irgendwas machen, damit wir den, dass da alle den sehen. Und da lagen irgendwie lauter Luftmatratzen rum. Und dann haben wir die so zusammengelegt, dass es wie so einen Turm gibt. Und ich habe Swami oben drauf gestellt. Aber was Luftmatratzen so machen, die nach einer Zeit gehen die auseinander. Und Swami ist mir lachend in die Arme gefallen. Und so habe ich ihn auch erlebt. Die Zeit und der Weg zu ihm war wirklich nur Freude. Und dann war wieder so eine Sequenz. Und dann kam er zu mir im Darshan und hat gesagt, ich habe ein Geschenk für dich. Und dann ist er in diesen Raum gegangen, wo er früher immer die Saris geholt hat und kam mit einem ganzen Stoß Bücher an. Die hatten hinten so einen orange-roten Rücken. Und dann hat er die und das Volk geteilt. Und ich habe gesagt, Swami, du hast doch gesagt, du hast ein Geschenk für mich. Und als das allerletzte Buch noch in der Hand hatte, ist er auf mich zugekommen und hat es mir strahlend übergeben. Und dann bin ich in die Bücherei, ich habe dieses Buch gesucht, das muss doch ein Buch sein, was es hier gibt, aber es gab es nicht. Aber mein Buch sieht so aus von hinten, ja.
Du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist.
Es gibt so viele, viele, viele Erlebnisse.
Erzähl. Ich habe nur noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, das Gayatri-Mantra ist so wichtig für dich. Kannst du irgendwas über das Gayatri-Mantra erzählen für die, die nicht wissen, was das ist?
Das Gayatri-Mantra, das ist eines der ältesten Gebete der Erde. Und es hat ein eigenes Energiefeld im Universum. In dem Moment, wo du dieses Gebet betest, bist du mit diesem großen Kraftfeld verbunden. Und ich ertappe mich oft dabei, dass ich einfach irgendwo sitze und merke, dass ich das Gayatri rezitiere. Ich merke das schon gar nicht mehr.
Kannst du inhaltlich was dazu sagen?
Ja, also die Übersetzung ist ja eine Anrufung an das höchste Licht. Du, der die ganze Welt erleuchtet, erleuchte auch mein Herz, auf dass dies dein Werk tun kann. Das ist so ein bisschen die Übersetzung, die ich auch mit den Leuten sage. Und ich denke, es ist einfach ein großes Kraftmantra an das höchste Licht. Ja.
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat.
Man sagt auch, es ist ein Sonnenmantra. Und ich weiß heute, dass die Sonne ja der Ausdruck des höchsten Lichtes für uns Menschen ist. Man muss es einfach probieren. Oder genauso ist es mit dem Om. Und ich empfehle es auch wirklich vielen Leuten, die sagen mir, ich kann nicht meditieren, das fällt mir so schwer. Das sage ich, dann sing einfach Om. Denn also wenn man wirklich dieses Om lange rezitiert, merkt man, dass man eins mit allem wird. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Aber das ist meine Erfahrung, genau wie meine Erfahrungen mit Baba, die meinen sind. Ich kenne viele Menschen, die haben ganz andere. Aber ich denke, man muss sich einfach auf ihn einlassen. Und was ich halt so faszinierend finde, ist wirklich seine Omnipräsenz immer noch. Er ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Er hat in meinem Interview zu mir gesagt, der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich weiß, dass ich göttlich bin. Er hat gesagt, göttlich. Und du glaubst es nicht. Und ich weiß, dass wir alle aus diesem göttlichen Licht kommen. Und ich sage immer allen Leuten, wenn du hingehst, sei einfach offen. Und er hat ja selbst gesagt, wenn du dein Gottesbild gefunden hast, dann bete zum Gott deiner Kindertage. Ich bin für die Menschen, die kein Gottesbild gefunden haben. Und ich denke, das sagt er ja auch, es gibt nur einen Gott und es gibt viele Namen. Und deshalb finde ich, das macht gar nichts, wenn man ein gläubiger Christ ist oder ein gläubiger Moslem oder was immer. Es ist einfach die höchste Präsenz des Göttlichen, die sich da in menschlicher Form gezeigt hat. So ist es für mich. Und dass ich ihm begegnet sein durfte, das ist ein Geschenk. Wir hatten ja diese Naherfahrung oft, ne, wo er dann durchgegangen ist, einen Wibbuddy gemacht hat und all diese oder Bonbons geworfen hat. Und also, das ist ja alles dann her nicht mehr gewesen. Ne? Oft ist er dann im Auto. Ich wusste, also es war mich, ich bin hier nicht hergekommen, um dein Auto anzugucken. Ich will dich sehen. Du kannst wenigstens mal das Fenster aufmachen. Oder wie mein Papa so schwer krank war, das ist auch so begegnend. Da denkst du, der weiß immer, das ist verrückt. Da habe ich abends mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, soll ich nach Hause kommen? Und dann sagt sie, nein. Dann war ich aber irgendwie so unruhig. Und dann habe ich morgens beim Anleihen, habe ich zu Swami gesagt, du Swami, ich brauche mal deine Hilfe. Sag mir, wenn ich willst, dass ich nach Hause fahre, gib mir einfach eine schlechte Leine. Und wenn es nicht nötig ist, dann möchte ich gerne gute. Und dann hatte ich die letzte. Ich bin nach Hause geflogen. Und es war auch gut so. Oder ganz am Anfang, wie ich da, was fand ich auch so verrückt, habe ich ihm einen Brief geschrieben, haben mir alle von der Amma erzählt. Ne? Und zwar, mir hat er immer gesagt, man soll zu keinem anderen Guru gehen. Heute weiß ich warum, weil das verwirrt einem nur. Aber ich hatte schon das Ticket vom Zug und dann hat er Sevadal Darshan gegeben und ich saß ja hinten und dann wusste ich, er geht an mir vorbei. Und da hatte ich einen Brief und da war nur noch eine kleine Ecke frei, habe ich mit einem Stift, damals durften wir noch Stifte mitnehmen, habe ich geschrieben, wenn du diesen Brief nimmst, dann erlaubst du mir zur Amma zu gehen. Hm. Habe ich da gesessen, in der Hoffnung, dass er meinen Brief auch nimmt. Und dann hat er ihn genommen, aber es war, als wenn er was liest, ehrlich. Und dann gibt er mir zurück und sagt, wait. Ich bin natürlich nicht gefahren, weil er sagt, wenn er sagt, geh nicht, dann gehe ich nicht. Aber das ist so, das war so wie ein Innehalten, ne? Oder in dem letzten Interview, was ich mit ihm hatte, sind wir in den kleinen Interviewraum gekommen und dann saßen wir vor ihm. Und ich habe damals 50 Kilo mehr gewogen als heute. War auch immer so, was hat er mir in Sari geschenkt und hat gesagt, you want two? Und hat er mich Pakora genannt. Habe ich gedacht, wenn er mich wieder fragt, sage ich, yes, Swami, I want two. Aber hat er mich nie mehr wieder gefragt. Und in diesem Interviewraum, da hat er mich angeschaut und hat gesagt, komm, you can sit comfortable. Und dann durfte ich neben ihm sitzen und hat er mich angestrahlt und hat er gesagt, du bist immer glücklich, wenn du hier bist. Dann habe ich gesagt, ja, Swami, I'm so very, very happy. Und dann habe ich gespürt, wie er mit seinem Geist ganz, ganz, ganz weit weggegangen ist und angefangen hat zu schreiben. Man sagt, er schreibt Karma um, aber letztendlich weiß das keiner. Das habe ich auch immer allen Leuten gesagt, wird so viel erzählt, Swami Seid war das. Das war mir auch egal. Und wie er zurückkam, habe ich gefragt, ob ich noch mal Pada Namaskar machen kann.
Das bedeutet?
Pada Namaskar bedeutet, dass man mit dem Kopf seine Füße berühren kann und dass er einem segnet. Das war eigentlich die letzte ganz nahe Begegnung persönlich mit ihm. Aber er wollte mir einfach sagen, dass der Weg zu Gott nicht kompliziert ist. Comfortable. Und dass mir all diese Übungen, die wir machen, das ist mir auch immer so im Darshan klar geworden, dieses Anleihen und das alles, das machen wir für uns. Wegen ihm müssen wir uns nicht anleihen. Er nimmt den letzten im Darshan-Platz wahr. Da braucht man nicht in der ersten Reihe zu sitzen. Obwohl, je weiter man vorne bei ihm gesessen hat, war es schon stark. Und darum habe ich auch immer die Lining auf mich genommen, weil ich einfach auch ganz nah bei ihm sein wollte. Aber gebraucht hat man das nicht. Ob du im Darshan-Platz sitzt oder hier, letztendlich ist das egal. Das sind wir. Und das ist auch so, was ich an ihm so geliebt habe. Also die Erfahrung, die ich mit ihm machen durfte. Ich weiß, dass ganz viele Leute Angst vor ihm hatten. Ich hatte nicht eine Minute Angst vor ihm. Aber ich habe auch nie immer alles gemacht. Das hat ja meine Mutter, sagte immer, ich hätte als kleines Baby in der Wiege nur gemacht, was ich wollte.
Thank you.
Aber eben ging ja die Tür auf und ein Teil deiner Gruppe kam rein. Du bist mit einer Gruppe hier, mit zum Teil mit welchen, die noch gar nicht da waren. Was erzählst du ihnen hier über Barbas Lehren? Welche Lehre ist für dich denn die wichtigste?
Ja, für mich ist einfach die wichtigste, ist bei allem, also ich zum Beispiel, ich baue ja manchmal, letztes Mal haben wir über die Ramayana gesprochen, über die Bhagavad Gita, aber das Wichtigste ist für mich immer, dass er gesagt hat, diese Freiheit, die ich empfunden habe, die er gelehrt hat, dass man seinen Weg gehen soll, so habe ich es empfunden. Ich erzähle Ihnen ganz viel von meinen Erlebnissen. Du kannst nicht von irgendjemand anders einen Weg aufgedrückt. Du kannst ihn nur wahrhaftig gehen, wenn du voll dahinter stehst. Ich hatte eine Freundin, die kannte sich aus in der indischen Mythologie. Und ich liebe inzwischen, Ganesha war der, den ich vom Anfang an geliebt habe. Ich kenne mich inzwischen auch ziemlich gut aus mit den indischen Göttern und mit all diesen Dingen. Und es ist so ein Teil meines Lebens. Und oft erzähle ich auch die Qualitäten von Beispiel der Kali oder so, ganz viele Göttinnen. Aber wir können als Westler nicht den Hinduismus leben. Wir können uns verbunden fühlen, wir können vieles verstehen, aber er ist ja sehr tiefgründig. Ich meine, das ist ja eine Lehre, die Brahmanen werden ja unendlich lange ausgebildet. Aber ich sage denen auch immer, dass das der Anschein nicht ist, dass sie viele Götter haben. Das können die Leute immer gar nicht fassen, wo doch diese ganzen Götter da sind. Aber der Hinduismus glaubt eigentlich nur an einen Gott. Und natürlich finden viele Götter die Aspekte des einen. Und so Dinge erzähle ich den Leuten auch. Ich lese auch manchmal aus der Bhagavad Gita vor.
Was für Fragen kommen denn?
Die meist häufige Frage, wieso ist er Gott? Und dann sage ich, er hat gesagt, er ist göttlich. Und das sind letztendlich wir alle. Mein Jesus Christus hat es gleich gesagt, dass Gott sein Vater ist. Wir sind alles Gottes Kinder. Da ist überhaupt kein Unterschied. Ja, das erzähle ich denen. Und dass man sich einfach einlassen soll. Also ich sage mal, die wichtigste Voraussetzung ist, dass man nicht wertet hier. Wenn man hierher kommt, muss man einfach mal schauen und sein Herz öffnen. Und ich glaube, jeder Mensch, der sein Herz öffnet, der macht eine tiefe Erfahrung hier. Auch jetzt, wo er nicht mehr da ist. Also nicht mehr in dieser physischen Form.
Bekommst du Rückmeldung?
Ja, eigentlich immer eine positive. Ich war ja wirklich schon 20 Jahre her, habe schon ganz viele Gruppen hierher geführt. Und das kann ich in all den Jahren eigentlich sagen, gab es nur zwei. Die fanden es gut, aber die haben gesagt, sie können nichts mit anfangen. Das ist auch okay. Aber alle anderen sind, ich will nicht gerade sagen, Baba-Devotis geworden, aber sehr verbunden mit ihm. Und ganz viele sagen, das war das Beste auch, was ihm begegnet ist. Und es hat ihnen eine neue Sichtweise geöffnet. Einen Zugang zu einer anderen Realität finden lassen. Weil für unseren westlichen Verstand ist es ja schon ein bisschen. Wir hatten zum Beispiel mal einen jungen Mann betreut aus den Philippinen, der mit einem großen Krebsgeschwür hier ankam. Ne? Und eine von uns, die hat so Krankengymnastik und die hat ihn immer betreut. Und er hat gleich ein Interview bei Swami gekriegt. Und Swami hat gesagt, alles wird gut. Und wir konnten sehen, wie das Krebsgeschwür, die wollten ihm das Bein abmachen. Deshalb wollte er einfach nochmal zu Baba. Dann am Ende war das fast nicht mehr zu sehen. Und man findet so viele Geschichten hier, die einfach berührend sind. Einmal, ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, da waren Moslems-Frauen gekommen aus Nordindien zum Paduka-Fest. Und die hatte ein behindertes Kind, das war 18 Monate und konnte gar nicht sitzen. Und sie hat immer First Line gehabt, aber Swami hat sie überhaupt nie angeschaut. Und nach 8 Tagen musste sie weg, die war so traurig. Und dann sind die mit dem Zug nach Hause gefahren. Ich meine, wir haben es ja einfach, wir steigen ins Flugzeug, sind relativ, aber das ist manchmal Weg von Tagen nach Hause. Und als der Zug ein ganzes Stückchen, ich weiß jetzt nicht den Namen, vom Bahnhof weg war, ist plötzlich ein Ruck durch das Kind gegangen. Es konnte sitzen und Köpfchen heben. Und sie ist nach Hause gefahren und die Geschichte weiß ich eigentlich von ihrem Mann, weil der war frommer Moslem. Und nur weil sich seine Frau so gedrängt hat und sie die Hoffnung gehabt hat, dass Baba für das Kind was tut. Also sie ist nach Hause, war natürlich glückselig. Und er hat gesagt, naja, dieser Puttaparthi-Mann, aber er hat mein Kind gesund gemacht. Dann gehört es sich doch wenigstens, dass ich hinfahre und ihm Danke sage. Dann ist er hierher gefahren, das hat er dann erzählt. Und er hat auch immer Ästelein gehabt, was ja immer schon außergewöhnlich ist. Aber Baba hat ihn auch nicht angeguckt. Und er hat immer über Baba hinterher geguckt und hat gedacht, naja, ich danke dir, du kleiner Mann aus Puttaparty, aber für mich gibt es nur einen Gott. Und das ist Allah. Und als er nach Hause kam in sein Office, lag ein Telegramm auf seinem Schreibtisch. Und als er es geöffnet hat, stand drin, dieser 7 Zoll hohe Mann ist Allah. Und er hat gesagt, ich habe niemand gesagt, meine Gedanken. Ich war, und seit dieser Zeit sind die Dababa-Devotees, er ist immer gekommen.
So, jetzt streue ich mal einen kleinen Werbeblock ein. Liebe Ute und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr solcher wunderbaren Geschichten über Satya Sai Baba hören möchten, dann schalten Sie einfach im Internet ein www.radiosai.de. Wobei, da Sie unsere Sendung jetzt hören, sind Sie ja auf der richtigen Frequenz, aber sagen Sie es einfach weiter.
Ja, werde ich auch in meinem Kreis empfehlen, weil ich finde es toll. Ich finde, die schönsten Sachen sind Baba-Geschichten. Ich liebe sie unendlich, kann unendliche hören. Und weil ich selber so viele zu erzählen habe, weil so viele Jahre hierher kommt, da ist das Leben einfach erfüllt von diesen Dingen. Auch was dieser Koordinator von Holland erzählt hat, das fand ich auch so toll. Der war Alkoholiker. Und sein Bruder, der hatte ein Mädchen aus irgendeinem Land eingeladen, es sollte operiert werden. Aber sie hat nicht die Genehmigung gekriegt, weil diese Genesung länger dauert als dieses Visa für Holland. Und dann haben sie überlegt, was man machen könnte. Dann sind sie auf die Idee gekommen, wenn jemand sie heiratet, dann wäre es möglich, dass sie bleibt. Und da hatten sie halt viele Leute eingeladen und er kam zu seinem Bruder. Und als er hinkam, lag auf dem Tisch ein Buch. Und dann sagte er, was ist denn das für ein Buch? Dann hat seine Schwägerin gesagt, ich weiß nicht, heute auf dem Flohmarkt hat mir das einer in die Hand gedrückt und hat gesagt, das wirst du brauchen können. Da hat sie gesagt, das ist doch der, von dem ich jede Nacht träume. Darf ich das haben? Sagt sie, ja, nimm's mit. Und das war Swami. Und er hat dann erzählt, ab da hat ihm kein Alkohol mehr geschmeckt. Das war wie Elefantenpisse, hat er gesagt. Und dann hat er die Frau geheiratet. Sie haben ein kleines Mädchen gekriegt. Und sein einzigster Wunsch war immer mit seiner Familie nach Puttaparty. Aber das Geld hat nie gelangt. Es war immer ein Betrag, hatten wir zu. Und eines Tages war seine Frau beim Kinderarzt und er war zu Hause, klingelt an der Tür, steht da ein Mann und fragt, er müsse dringend auf die Toilette. Und hat er gesagt, ich habe mich schon gewundert, war ja ein bisschen komisch, aber gut, wenn einer dringend auf Toilette muss. Und dann hat er ihm gesagt, ob er auch ein Glas Wasser will. Nein, nein, er muss nur auf Toilette. Dann hat er gesagt, nee, der Anstand gebietet es, dass man dem ja wenigstens mal ein Getränk anbietet. Und als er zurückkam, war der Mann weg. Oh, hat er gedacht, er hat sicher was geklaut. Er ist ins Wohnzimmer gegangen, am Wohnzimmertisch stand an der Blumenvase ein Briefumschlag. Da war genau der Betrag drin, der ihm noch gefehlt hat, um nach Puttaparty zu kommen. Wie soll man das erklären? Aber ich habe auch Menschen erlebt, die kamen und da hat er nichts getan. Und ich denke, wenn die Seele entscheidet, dass diese Erfahrung sie braucht, hat Baba sich auch nicht eingemischt. Und ich kann wirklich sagen, von allen Menschen bin ich selbst immer wieder erstaunt, weil für mich war das ein tiefgehendes Erlebnis. Aber trotzdem, auch jetzt habe ich, bei dieser Gruppe sind ja 2 dabei, die waren überhaupt noch nie hier, aber die sind so begeistert und ergriffen, dass ich da, das verrührt mich immer tief, weil es ist ja doch, wenn du so eine Reise machst, denkst du, oh Gott, die Leute müssen sich ja einlassen und in diesem Ashram-Betrieb und sie haben eine junge Frau hier dabei. Ich hoffe, dass sie ein bisschen bleibt. Sie ist krank auf so einer anderen Ebene. Und ich denke, es würde ihr gut tun, hier zu bleiben. Und ich glaube an die heilende Präsenz von ihm. Auch jetzt noch.
Nicht durch Heer oder Kraft. meinen Geist.
Also ich habe nie nach Indien fahren müssen, um Baba nahe zu sein. Ich bin denn zu Hause in meinem, weil ich sage immer, das sage ich auch immer den Leuten, um Gott zu finden, musst du gar nichts suchen. Das ist ganz einfach, er ist einfach da. Du musst einfach dein Herz aufmachen. Aber ich bin trotzdem immer hierher gefahren, weil ich ihn einfach gern gesehen habe. Ihn agieren, das war ja manchmal auch wie ein Schauspiel. Ich habe es einfach gerne gehabt, ihn in Aktion. Und die letzten Jahre habe ich auch ein bisschen mit ihm mitgelitten, obwohl er immer gesagt hat, er hat keine Schmerzen, aber ich habe es ihm ehrlich gesagt nicht geglaubt. Nee. Und habe ihm dann auch immer ganz viel Liebe geschickt. Und ich habe dieses letzte Bild, wo er die Leute segnet, das mit seiner ganzen Kraft. Und dann sagen viele Leute, ja, aber der war doch, wenn er göttlich war, warum hat er sich nicht selbst geheilt? Und dann sage ich immer, was die Engel gesagt haben, wenn auch ein göttliches Wesen in menschlicher Form inkarniert, durch Geburt, muss er auch den Verfall des menschlichen Körpers auf sich nehmen. Und ich denke, Swami wollte uns bis zum Schluss zeigen, dass er die Kraft hat, auch uns immer noch zu helfen. Und ich bin überzeugt, dass er frühzeitig gegangen ist. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, warum es nicht eingetroffen ist, dass er 96 geworden ist, sondern nur 84. Ich denke, es ist okay, denn seine Seele wusste am besten, was für ihn okay ist und er auch. Also das war für mich überhaupt nie ein Grund zum Zweifeln, weil für mich, das sage ich auch immer, bei all diesen Dingen, die erzählt werden, zum Beispiel gibt es einen deutschen Reiseführer, da stehen Sachen über Swami drin, das habe ich mir vorgenommen, da rufe ich an, finde es unmöglich. Weißt du, ich habe Achtung vor Menschen, die hier waren und sagen, es ist nichts. Aber Leute, die über ihn schreiben, die nicht mal hier waren und dann solche Sachen verbreiten. Und zum Beispiel habe ich damals, wie ich hier war, 94, das Team vom Kamerateam vom RTL Luxemburg kennengelernt, die den Video gemacht haben, Gott lebt in Indien. Ich habe ganz oft mit ihm im Prinzcafé gesessen und er hat mir erzählt, wie gezweifelt sie haben. Das waren zum Schluss alles Baba-Devotis, weil die haben wirklich sich in Darshan gesetzt und alles geguckt. Ne? Wenn der gesagt hätte, es ist nichts, da hätte ich gesagt, okay. Aber Journalisten in Deutschland, die über ihn solche Sachen erzählen, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Solche Menschen kann ich nicht mit Respekt begegnen. Weil es zu kommen, zu gucken, sein Herz zu öffnen und zu sagen, es ist nichts für mich, aber dann so Geschichten erzählen, das ist alles Zaubertricks und allen Kram. Ich habe gesehen, wie Putti aus seinen Fingerspitzen geflossen ist. Also da gab es keinen Zaubertrick, da gab es keine Ärmel, wo das raus. Ich habe auch gesehen, wie er den Ring materialisiert hat. Also, und ich bin nie so verblendet gewesen von Swami, dass ich nicht mehr die Realität unterscheiden konnte.
Sag mal, wo ist denn eigentlich der Ring, den du von ihm gekriegt hast?
Das ist eine tolle Geschichte. Also vor 5 Jahren ungefähr ist der dritte Diamant rausgefallen. Ich habe dann überlegt, ob ich einen neuen Stein, aber es war für mich nicht stimmig. Und dann habe ich ihn ganz lange an der Kette am Hals getragen, ohne diesen Stein. Und dann habe ich ja in meinem Meditationsraum, meinen Schreibtisch, da habe ich so eine kleine Schale gehabt und da habe ich ihn drin liegen gehabt. Und da hatte ich immer so ein Glitzertuch drauf. Und eines Tages gucke ich so über meinen Schreibtisch und denke, das Glitzerzeug, das passt ja einfach nicht mehr hierher. Und dann bin ich in die Stadt gefahren und habe so dunkelblauen Pannensamt gekauft und einen rot, bin nach Hause gekommen, habe meinen Schreibtisch abgeräumt, habe die Glitzerdecke zusammengerollt und bin, was sehr ungewöhnlich ist für mich, gleich in den Altkleidercontainer runtergegangen und habe sie weggeschmissen. Und als ich abends im Bett lag, wusste ich, dass ich den Ring mit weggeschmissen habe. Aber komischerweise, ich wusste, dieser Ring hat seine Aufgabe erfüllt und das war gut so. Und das ganz Besondere an diesem Ring ist eigentlich, er hat damals zu mir gesagt, you have a very, very good husband im Interview. Hat mir den Ring materialisiert und wollte ihn unbedingt auf diesen Ring haben, wo mein Ehering war. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich erfahren, dass mein Mann mich schon 3 Jahre betrügt. Da habe ich gesagt, Swami, was du erzählst, very good husband, das ist ja nicht, wirklich nicht richtig. Und dann sitze ich vor seinem Bild, ich habe ein ganz großes Bild und meditiere. Und höre seine Stimme, ich habe nicht ihn gemeint, ich habe mich gemeint. Und ich kann dir wirklich sagen, seit er für mich sorgt, geht es mir nur noch gut. Also very good husband ist auf einer Form wirklich wahr. Das war zum Beispiel, da haben wir in Whitefield beim Saidieb im Garten gesessen, die deutsche Gruppe, und hat gesungen. Und dann, für mich war ja alles fremd. diese religiösen Lieder, die Bhajans. Und dann weiß ich noch, da habe ich auf einer Schaukel gesessen und die Ulla, die hat Gitarre gespielt und die haben alle gesungen und dann haben sie das Lied angestimmt. Ganz tief in mir, aus dem Heim meiner Seele, möge jetzt Heilung geschehen. Und ich weiß, ich habe geheult. Es war, als wenn von meinem Herzen ein Ring nach dem anderen abgesprungen wäre. Das waren so tiefe Erfahrungen, die man da gemacht hat, die man überhaupt nicht begreifen kann. Weil wenn man das real anguckt, denkt man alles, die spinnen alle ein bisschen. Aber ich kenne mich ja, ich bin nicht so ein Mensch, der so sich sehr leicht auch beeindrucken lässt. Aber das war alles Realität. Das war alles Realität. Und dieses Lied, das bete ich heute noch, das bete ich auch immer mit Menschen. Jetzt auch, wenn jemand stirbt, beten wir das auch immer. Oder ich weiß noch, wie ich damals im Darshan gesessen habe, wie ich angekommen bin. Da wollte ich beten. Und außerdem Vater unser. Und ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ist mir nichts eingefallen. Und da wusste ich, dass ich als Kind aufgehört habe zu beten. Und nach habe ich ganz viele Gebete gelernt. Aber damals habe ich mir eins geschworen. Niemand, auch ich nicht selbst, erlaube ich jemals wieder, mich in einen solchen Zustand zu bringen, wie ich damals war. Denn was er für mich getan hat, kann man in Worte gar nicht fassen. Er hat mir wirklich ein neues Leben geschenkt. Und ich kann jedem nur empfehlen, einfach zu kommen, zu fühlen und zu schauen.
Das war unsere heutige Sendung mit Ute Prema-Kantak, die ich im Januar 2015 in Prashanti traf, als sie mit einer großen Gruppe in den Ashram kam. Und ich kann Ihnen sagen, sie alle hingen an Ute Premas Lippen und ich denke, die sind nicht enttäuscht worden. Ute Prema ging der Gesprächsstoff nie wirklich aus. Damit verabschiedet sich Ihr gesamtes Radioteam für heute von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss Ihre Evelyn Seliger.